Minimalismus.ch, Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Guten Morgen, Thomas. Stell dir mal vor, ich habe einen Spinnenfänger gekauft.
Einen Spinnenfänger? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt kein Bild vor Augen.
Das ist einfach so ein Teil, wo du eine Spinne einfangen kannst und dann in die Natur zurück tun kannst, anstatt die Glasblattmethode. Also wir wohnen da auf dem Land und ich habe wirklich sehr viele Spinnen immer wieder, und wenn sie natürlich oben im Ecken an der Wand ist das mühsam, jedes Mal einen Stuhl holen und dann mit dem Glas und Papier und mit diesem Ding, das ist so eine Kralle mit Borsten, mit einem Stiel, da kannst du einfach auf den Knopf drücken, dann geht das auf, nimmt die Spinne rein und dann machst du das Fenster auf und drückst und die Spinne ist wieder im Freien.
Und die lebt dann nachher noch?
Ja, die lebt.
Okay, gut. Also ich habe schon ab und zu Spinnen, das meiste nur so die ganz kleinen mit langen, dünnen Beinen. Mhm. Die stören mich weniger, aber so die ganz fetten, die sind dann schon schwierig. Da muss ich auch jeweils das Glas nehmen und dann mit dem Papier unten drunter und dann möglichst weit raustragen, damit sie nicht wieder reinkommen.
Ja. Das ist jetzt so ein typisches Ding, das braucht man nicht unbedingt. Eben, man kann auch das Glas nehmen und das Blatt, aber wenn man es jetzt regelmäßig machen muss, wie ich, dann kommt wieder der Faktor Zeit, oder? Ist auch ein bisschen mühsam, jedes Mal da auf einen Stuhl stehen. Das ist jetzt einfach ein praktisches Ding, das ich gut brauchen kann. Das soll Platz haben im Minimalismus, auch als Minimalist, finde ich.
Ja, weil ich habe zum Beispiel eine Fliegenklatsche, weil ab und zu im Sommer, so kurz bevor der Regen kommt, habe ich manchmal 5 Fliegen in der Wohnung und die kann ich nicht einfangen, das geht irgendwie nicht. Die muss ich dann gegen meinen Willen dann töten, weil sie sonst nicht rausgehen.
Ich war gerade gestern bei einem Kunden und der hatte 2 Fliegenklatscher. Da habe ich gefragt, welcher gefällt dir besser? Bei welchem wärst du mehr traurig, wenn er jetzt kaputt gehen würde? Dann haben wir das gelöst. Jetzt hat er noch einen Fliegenklatscher.
Dann hast du den anderen mit nach Hause genommen.
Dann haben wir weggeworfen. Der war etwas abgebraucht. Gut.
Ja, heute möchte ich über die 5 größten Erfolgsfaktoren des Minimalismus sprechen. Also the Big Five of Minimalismus, sag ich dem. Also wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, wenn du 5 Dinge richtig machst, wirst du erfolgreich sein. Was wären das für 5 Sachen? Also vor allem auch langfristig gedacht.
Ja, ich denke so, dass etwas am wichtigsten ist, dass man richtig beginnt. Und ich habe ja da meine 4M-Minimalismus-Methode. Und so das erste M ist so die mentale Vorbereitung oder das Mindset, dass man sich einfach im Kopf oben richtig positioniert. Also der richtige Filter beginnt aufzubauen nachher für die Minimalismusreise. So.
Ja, also der Auslöser, warum man überhaupt minimalisiert, also eigentlich der Grund, oder ja, weil es kann ja sein, dass jemand das einfach mal hört und denkt, das möchte ich auch mal probieren, oder ob es aus einem Problem rauskommt, oder aus einer Not oder aus einer Veränderung. Also denke ich schon, dass der Grund, warum man minimalisiert, eigentlich bekannt ist und man dann eigentlich startet aus irgendeinem bestimmten Grund. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Da sind wir uns einig.
Und da stecken ja auch meistens Werte dahinter, oder wenn man ein bisschen bohren geht, oder welche Werte stecken dahinter? Ich möchte freier leben, dann ist es der Wert Freiheit, oder ich möchte flexibler sein, dann ist es der Wert Flexibilität. Ich möchte mehr Flexibilität in meinem Leben. Oder es ist meistens mit Werte verbunden.
Ja, oder ich möchte ordentlicher leben, ich finde die Dinge nicht mehr, also das ist dann eher aus einem Problem heraus, aber ja, das ist schon eine...
Oder ich möchte schneller, dass meine Wohnung schneller geputzt ist, also dann ist das der Wert Einfachheit, das soll einfacher werden, also das ist gut, wenn man da one of the big five im Minimalismus mal ein bisschen im Kopf beginnt. Wohin soll die Reise gehen, warum, wohin richtig. Und warum, ja?
Und wenn wir dann auf der Reise sind, dann muss man gut mit Veränderungen umgehen können, also die richtige Einstellung haben. Also man hat einen Grund, warum man anfängt, Und es wird dann laufend was geändert, also es werden Dinge weggegeben, verkauft, verschenkt, es wird Wohnraum reduziert, Einrichtungsgegenstände reduziert. Mhm. Und das bedingt ja immer, dass man mit dieser neuen Lebenssituation wieder zurechtkommt, wenn man dann plötzlich etwas nicht mehr hat. Also kleine Dinge ist wahrscheinlich kein Problem, aber wie bei uns jetzt mit dem Auto zum Beispiel, das war schon noch eine... Also vorher, bevor ich es weggegeben habe, habe ich gedacht, das sei eine größere Veränderung, als es jetzt im Nachhinein ist. Aber man muss halt auch damit umgehen können, dass man jetzt halt kein Auto mehr hat, dass man jetzt jetzt in meinem Fall ich nur noch mit einer Pfanne koche, wobei es alles auf meinem Mist gewachsen und es ist ja nicht ein Zwang, den man von außen aufgedrückt bekommt. Aber es ist schon so, dass man halt eine neue Situation dann hat und mit der umgehen lernen muss.
Ja, gut, der Mensch ist ja wirklich ein extremes Gewohnheitstier und man gewöhnt sich an alles. Also ich habe mich schon daran gewöhnt, dass jetzt das Auto weg ist. Und wenn ich auch so ein bisschen zurückschaue, 10 Jahre Aufräumcoaching, es hat noch nie jemand mir angerufen oder eine E-Mail geschickt, dass er etwas vermisst. Also die Leute gewöhnen sich sehr schnell an den neuen Zustand. Und also der Schmerz, den man beim Loslassen hat, der ist relativ schnell überwunden. Aber das ist auch das Stichwort. Also es gibt kein, also beim, wenn wir jetzt da bei unseren Top Big Five sind, jetzt der zweite war das mit der Veränderung. Also das braucht natürlich schon die Fähigkeit loszulassen, sich abzugrenzen, auch Nein zu sagen. Und sonst, wenn man das nicht kann, gibt es auch keine Veränderung. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, Nein sagen ist, kann man ja am gleichen Punkt nennen. Also eben, dass man loslassen kann, Nein sagen kann und mit der Veränderung umgehen kann. Das würde ich jetzt in einem sehen. Also eben die richtige Einstellung entwickeln, diesen Weg zu gehen, den man in Punkt 1, der richtige Fokus setzen, eigentlich genannt hat. Und auch damit umgehen, dass halt vielleicht eben das Umfeld vielleicht ein bisschen komisch reagiert, die Familie vielleicht nicht auf der gleichen Ebene ist. Aber damit muss man leben können, dass man da vielleicht nicht sich neue, also nein, man findet sicher neue Freunde oder neue Menschen, die gleichgesinnt sind, aber im ersten Moment kann es sein, dass man als Außenseiter gesehen wird. Das könnte ein bisschen schwierig sein.
Gut, und wenn man da Probleme hat, dann soll man sich einfach auf den ersten Punkt besinnen, das mit den Werten und warum man das machen wollte. Und das ist, wiegt ja dann meistens höher, diese Vorteile, oder das motiviert einen wieder. Was könnte der dritte Punkt sein? Was ist auch noch sehr wichtig?
Also ich finde wichtig, die verschiedenen Minimalismusgesetze oder Prinzipien, die helfen einem, das irgendwie ein bisschen strukturiert durchzuführen. Also eines der wichtigsten finde ich das Parkinson'sche Gesetz, wo eigentlich sagt, dass jeder Raum oder jeder Bereich ausgefüllt wird, wenn man den besitzt. Also der Keller ist irgendwann voll oder die Zeit, die man zur Verfügung hat, wird man mit Arbeit füllen in einem Projekt. Und dementsprechend muss man auch den Wohnraum oder die Möbel reduzieren. Also wenn ich den Schrank ausräume, am besten den Schrank verkleinern, damit das nicht wieder aufgefüllt wird. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Und das Gleiche zum Beispiel mit dem Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip, dass es einfach 80% der Dinge gibt, die wir sehr selten benötigen und dass man die auch reduzieren kann oder einfach reduzieren kann.
Ja, einfach die Favoriten herauspicken aus jeder Kategorie. Das ist dann bei den meisten Leuten, entspricht das diesen 20%.
Ja, dann noch Ohio, only handle it once. Das habe ich vorher nicht gekannt, bevor ich dich getroffen habe, dass man einfach die Dinge nicht 10-mal in die Hand nimmt, dass man ein bisschen effektiver umgeht und alles, wenn man was rausnimmt, das gleich wieder versorgt. Aber keine Angst vor der Leere haben. Wobei, ich glaube, das entwickelt man über die Zeit schon, dass man die Leere ertragen kann und dass man die Leere eigentlich auch gut findet. Das ist ja das, was das Schöne ist am Minimalismus, dass man Raum hat und Platz hat und Luft hat zum Atmen und nicht alles so vollgestopft ist. Das ist dann schon der Ertrag, den man bekommt.
Genau, man muss das ja auch nicht extrem machen. Es kann zum Beispiel in einem vollen Bücherregal kann es sein, dass man einfach mal ein Regal leer räumt und dort vielleicht eine schöne Pflanze reinmacht oder einen Deko-Gegenstand. Schon nur diese kleine Veränderung, eben diese leere Portionenmäßig reinbringen, denke, das ist der Weg, nicht extrem von einem Tag auf den anderen, einfach alles leeren. Gut. Und ich denke, das KISS-Gesetz, das dann haben wir alle 5 Gesetze, das ist auch noch wichtig, einfach dieses möglichst Dinge einfach machen und nicht kompliziert, oder? Das beugt Perfektionismus vor und es können ganz banale Dinge sein, also auch so im Aufräumcoaching, viele Leute machen viele Dinge zu kompliziert und wenn man einfach überall ein bisschen simplified und Dinge einfacher macht, das können auch vielleicht nicht komplizierte elektronische Geräte haben mit vielen Adapter, weißt du, ganz solche Dinge, einfach überall so einfach wie möglich. Ja?
Ja, das ist auch wieder eine Denkweise, die man entwickeln muss, wenn man die noch nicht von Anfang an hat, dass man da versucht, alles zu vereinfachen. Mhm. Apropos einfach und aufräumen, ich finde noch ein wichtiger Punkt, dass jedes Ding seinen Parkplatz hat, also dass man weiß, das Ding gehört dahin und ist da versorgt. Und am besten, also ich mag es halt, wenn die Dinge nicht sichtbar versorgt sind, also irgendwo in einem Schrank, in einer Schublade und dass dann alles frei ist.
Ja.
Und seitdem ich das konsequent umsetze, dann kann ich einfach alles, was irgendwo rumliegt, also wenn man es natürlich sauber macht, dann liegt gar nichts rum, weil man nimmt was raus, benutzt es und legt es dann wieder zurück. Passiert natürlich bei mir auch nicht immer. Aber beim Aufräumen weiß ich genau, ich nehme jetzt das und mache das dahin. Also es gehört dahin, kann ich alles versorgen und dann ist innerhalb von kurzer Zeit ist aufgeräumt. Und es gibt gar nicht groß, man muss gar nichts umräumen oder man muss gar nicht irgendwas verstecken, wenn Besuch kommt, weil man versorgt einfach alles an seinen Ort.
Ja, und eben auch wieder mit dem Ohio-Prinzip. Also man räumt es sofort auf, nachdem man es gebraucht hat, oder? Machst du das auch so?
Ja, im Idealfall schon, aber das kriege ich nicht immer hin, dass ich das... Weil das ist das Problem vom Küchentisch, sage ich mal, da lege ich einfach zu viele Dinge drauf. Den sollte man irgendwie einklappen können, dass man den nur verwenden kann, wenn man isst oder so. Das wäre auch noch spannend, dass man gewisse so Flächen, die kritisch sind. So
was liegt denn jetzt zum Beispiel gerade dort?
Hast du ein Beispiel? Ich sehe es jetzt gerade nicht von hier aus, weil ich im Schlafzimmer aufnehme, aber wahrscheinlich liegt da ein Motorradhelm, ein Rucksack, ein Schlüssel, wobei das geht dann noch, der Schlüssel. Mhm. Aber das, mit dem, was ich gestern Abend oder heute Morgen nach Hause gekommen bin, das liegt meistens dort. Einerseits war ich ein bisschen im Stress, weil ich heute früh noch ein bisschen Stau hatte auf der Autobahn und nicht...
Das ist okay.
Aber das heißt natürlich, wenn ich jetzt das sauber gemacht hätte, hätte ich zuerst aufgeräumt und dann den Podcast aufgenommen, aber ich war ein bisschen im Zeitdruck, also habe ich räume ich nachher auf.
Genau, oder das ist eben der Punkt, wo das KISS-Gesetz einsetzt. Oder hier würde ich jetzt fragen, wenn ich dich nicht kennen würde, ist der Parkplatz für den Helm und den Schlüssel und den Rucksack, ist das so einfach wie möglich? Eben so einfach, dass du sogar im Stress das noch zurückparkieren kannst, oder? Dort setzt das KISS-Gesetz dann.
Ja, es ist einfach, das ist schon so, aber man muss sich halt diese 2-3 Minuten nehmen und da ich schon zu spät war, habe ich die nicht genommen. Aber das ist natürlich jetzt eine andere Situation. Aber ich versuche schon auch, ich habe mir auch überlegt, in der Küche, da hat es ein paar Schubladen es hat zum Beispiel 2 Schubladen unter dem Backofen.
Ja.
Oben hat es so Backbleche drin und unten so Töpper, also Plastikverpackungen. Und die unten benutze ich häufiger. Mhm. Aber ich habe es jetzt noch nicht nach oben geräumt. Vielleicht sollte ich es nach oben räumen, dass die, wo ich häufiger benutze, oben sind, besser zugänglich als die, die ich seltener benutze. Also das ist schon noch was man optimieren könnte.
Das muss man beachten bei den Parkplätzen, also für alle, die das nicht machen. Die Dinge sollen dort sein, wo man sie braucht und dann nach Häufigkeit weiter vorne, selten gebraucht, das weiter hinten. Und auch hier eben wieder KISS-Gesetz, das würde heißen, dass man nicht alles vollstopft. Eigentlich jede Schublade, jedes Regal sollte immer auf einen Blick sollte klar sein, was man hat. Also nicht Dinge übereinander, immer ein bisschen Raum lassen um die Dinge herum, das sieht sofort aufgeräumter aus.
Ja. Bei den Tupperware-Boxen könnte ich auch noch ein bisschen minimalisieren, das ist ein guter Punkt.
Ja, das und ist ich glaube, deine auch so. Schublade mit deinen Küchen-Gadgets, die ist mir noch irgendwie geblieben. Die war auch ein bisschen voll, oder? Das richtige in Erinnerung.
Wobei das muss ich jetzt, es tötet wieder Ausrede, die war schon schlimmer dran, aber das ist natürlich schon eine Ausrede, ich muss da mal reingucken. Mhm. Und das, was ich jetzt die letzten, ja, es gibt ja das 90-90-Prinzip von den Minimalists, die haben das mal aufgeschrieben, was du in den letzten 90 Tagen nicht verwendet hast und was du in den nächsten 90 Tagen nicht verwenden wirst, so deckst du eigentlich alles ab, auch Kleidung, weil die letzten 90 Tage war Winter, die nächsten 90 Tage wird Sommer sein und jetzt ist der Frühling und so kannst du eigentlich das ganze Jahr abdecken. Du sagst einmal im Jahr, ist wahrscheinlich, je nachdem, wenn du natürlich Sachen, die nicht saisonal sind, hast, die nur an Weihnachten verwendet werden, die würden jetzt nach dieser Methode im Moment weggeschmissen, weil Weihnachten mehr wie 90 Tage weg ist.
Ach so, das kannte ich jetzt nicht. Wie heißt das? 90-90-Gesetz?
90-90 habe ich kürzlich gelesen. Ich schicke dir noch ein E-Book weiter von den Minimalists. So 16, wie sagt man, das können wir gerade. Kann ich dir gerade sagen, das müsste noch irgendwo rumliegen. Der Minimalist, 16 Rules for Living with Less.
Okay, schaue ich mir mal an.
Minimalist Rulebook nennt sich das. Gut. Ja, diese Schublade, wahrscheinlich räume ich die aus, putze sie und räume nur noch das rein, was ich die letzten 90 oder 180 Tage verwendet habe.
Gut, und dann eben auch, es gibt ja auch diese Einsätze, so, dass es einfach ein bisschen schön aussieht und dass es praktisch ist und dass du dir zum Beispiel den, ich weiß auch nicht, was hast du denn alles, der Dosenöffner ist dann einfach immer links unten, wenn du den zum Beispiel häufig brauchst und etwas andere weiter hinten.
Wobei, das macht es ja jetzt automatisch, weil die Schublade ist einfach voll, also voll, nicht extrem voll, aber es ist einfach überall was drin. Und was ich häufig brauche, ist vorne, was ich weniger häufig brauche, hinten. Also eigentlich müsste ich jetzt von hinten nach vorne schauen, was da liegt und ja, so viel. So viel, also wenn ich jetzt überlegen würde, was ist da drin, dann könnte ich all das aufzählen, was ich regelmäßig brauche, eben so Pfannen, wie sagt man, so Wender, so.
Ja.
Oder Kellen, oder Schere, oder so Sparschäler, ein Walholz, ein kleines, aber ja, dann hört es dann schon bald auf, ein Schwingbesen, und alles andere müsste ich wahrscheinlich in Frage stellen.
Gut, ja. Genau das ist die Methode zum Minimalisieren, sich vorher im Kopf überlegen, was brauche ich. Jetzt hast du es gerade gemacht, also pickst du das heraus, das ist dann eben Pareto-Gesetz jetzt, oder? Das, was du brauchst, die Favoriten und den Rest, ja, kritisch hinterfragen und minimalisieren.
Aber alles hat einen Parkplatz.
Alles?
Sogar alles, was da drin ist. Und der Ananasschneider ist schon längst weg, den haben wir mal besprochen, der ist natürlich weg. Ja, ich gucke mal rein, ich gebe dir dann Feedback.
Okay, super. Gut, dann haben wir das, war das der vierte Punkt, oder?
Richtig. Und als fünfter würde ich sagen, Durchhaltewillen. Also immer mal wieder in Frage stellen oder neu anfangen, das zu überdenken. Weil man kann es nicht in einmal machen, man kann es auch nicht in zweimal machen. Wir sind da jetzt schon länger dran und merken, dass es beim gewisse Sachen etwa 4-5 Mal benötigen, bis man sie weggeben kann. Immer mal wieder drüber reden, drüber nachdenken. Und ja, es ist eine Lebenseinstellung und nicht ein Event in dem Sinn. Also es ist etwas Längerfristiges und deshalb ist Durchhaltewillen gefragt.
Genau, es ist eben eine Reise. Das geht auch wieder Hand in Hand mit meiner 4M-Methode, jetzt dieser Punkt, das ist bei mir meistern, also dranbleiben am Ende. Mhm. Wenn man mit dem Kopf begonnen hat, dann hat man minimalisiert, zweites M und methodisiert, drittes M, das mit den Parkplätzen. Und jetzt meistern, dranbleiben, ja, also diese neuen Gewohnheiten wirklich etablieren, dass das Routine wird, dass man zum Beispiel, wenn man das vorher nie in seinem Leben gemacht hat, jedes Ding zurückparkieren, da muss man sich halt jetzt daran gewöhnen, dass man das tut und irgendwann ist das wie Zähneputzen, man macht es einfach, man denkt gar nicht mehr darüber nach. Was ich auch noch finde bei diesem Durchhaltewillen ist, dass man sich halt schützt vor, wenn jetzt jemand weiß, er kauft immer ein und wird schwach bei Schnäppchen, muss man sich halt schützen und das ist dort auch Thema, dass man nicht neuen Ballast wieder reinlässt, oder?
Ja, das kannst du natürlich auch verhindern, indem du weniger Raum zur Verfügung stellst, also dass du gar nicht mehr, dass eigentlich deine Anzahl Klamotten genau jetzt Platz finden in so vielen Schränken oder Kommoden. Und sobald du Platz frei hast, ist das Risiko natürlich groß, dass es wieder gefüllt wird. Und genau, dass man halt nichts Neues anschafft, ohne was Altes wegzugeben. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, nichts Neues mehr zu beschaffen.
Und diese fünf, wenn man diese fünf Gesetze, die wir vorher besprochen haben, einfach wenn die, das kann man ja auch als fünf Gewohnheiten anschauen, einfach wenn, mit dem kann man fast alles abdecken, finde ich. Oder?
Ja, natürlich. Ja. Also du verinnerlichst diese fünf Gesetze oder Methoden, und wenn du das eigentlich machst, merkst du auch, dass du, ja, dass es gar nicht mehr möglich ist, Sachen groß anzuhäufen. Natürlich wird man ab und zu mal schwach oder rückfällig, aber das bügelt man dann irgendwann über die Zeit wieder aus, wenn man wieder dran bleibt und sich wieder überlegt, gut, jetzt habe ich was gekauft, jetzt muss ich wieder was loslassen. Und so geht es wahrscheinlich immer wieder weiter.
Gut, kurze Zusammenfassung, der Big Five of Minimalismus, was war das erste? Kopf beginnen, oder?
Mindset? Genau, Mindset, der richtige Fokus, dann die richtige Einstellung, Nein sagen können, mit Veränderungen umgehen können und das eigentlich
das Leben. Genau.
Dann die Gesetze. Die Gesetze, die man dann umsetzt und verinnerlicht. Dann jedes Ding hat seinen Parkplatz.
Praktische Parkplätze, KISS-Gesetz und eben dranbleiben. Ja?
Relativ einfach eigentlich.
Gut, dann wünschen wir euch eine weiterhin gute Minimalismus-Reise eben. Oh. Dranbleiben.
Jawohl, und dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Thomas.
Tschüss, Selim.
Ciao.